Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Hallo zusammen. Ja, das ist die erste Ausgabe von Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports. In diesem Podcast unterhalte ich mich wöchentlich mit Menschen aus den Medien, mal auch mit denen, die dahinter stecken und mal mit denen, die ihr alle kennt. Und für die erste Ausgabe, da habe ich mir aus ganz gutem Grund Esther Sedlacek eingeladen, denn auch die steht vor was Neuem. Hallo Esther.
Hallo Christian, schön, dein Premierengast zu sein. Ich fühle mich geehrt.
Ich habe mir das so ausgesucht und so gewünscht und ich bin froh, dass es geklappt hat. Der Grund ist natürlich die ARD. Alles neu. Wir zeichnen ja jetzt 3 Tage vor der großen Premiere auf. Wie ist es?
Oh, es ist aufregend. Es ist spannend. Das ist ja bei allem so, was neu ist. Und das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich von einem zum anderen Sender wechsle. Nach 10 Jahren Sky, jetzt die ARD. Das habe ich natürlich auch bewusst so entschieden, weil ich denke, dass was Neues gut für einen ist, für die persönliche Weiterentwicklung. Und klar spielt aber viel Aufregung mit rein, weil es natürlich nochmal eine andere Bühne ist und ich ja das erste Mal in meiner Karriere beim Sportfernsehen auch Teil der Europameisterschaft in diesem Fall bin. Und viele neue Leute treffe, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und ja, es ist schon in 3 Tagen soweit. So richtig bewusst ist es mir noch gar nicht. Es kommt mir irgendwie doch noch weit weg vor. Aber ja, also so lang ist es nicht mehr.
Teil der Europameisterschaft, so ein Event hat ja dann auch immer was. Du kommst nach den Spielen. Also während du während der Sportschau dich ja mit dem aktuellen Nachmittag beschäftigst, ist das, was du jetzt machen wirst, ja erstmal ein bisschen, ja, wie sollen wir es nennen, hintergründiger?
Ja, es ist, würde ich eher sagen, unterhaltsamer. Es ist so der unterhaltsame Abschluss eines Fußballabends und wir senden genau nach den EM-Spielen, also auch relativ spät. Ich hoffe, dass alle so lange wach bleiben können und schauen dann nochmal mit viel Humor auf das, was passiert ist und auch noch passieren wird während der EM mit ganz unterschiedlichen Gästen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben jetzt beispielsweise am Freitag, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich denke, so ein großes Geheimnis ist es nicht. Wir haben beispielsweise Dennis Aitekin bei uns zu Gast und Ina Müller und haben also komplett verschiedene Blickwinkel auf diese Europameisterschaft und in dem Fall dann auch auf die vorangegangenen Spiele und für mich ist es ein schöner Einstieg in die Welt der ARD und ich freue mich sehr drauf.
Ina Müller, dann nehmen wir das mal auf. Der Mann, ihr Mann tritt ja dann unmittelbar vorher auf in der ARD, denn die ARD macht ja ein großes Programm, haben 3 Experten, Kevin Prinz-Boateng, Stefan Kunz, Glückwunsch an dieser Stelle dann auch nochmal an den, und Almut Schuld und dann tritt sogar eine Band auf in diesem großen Studio, wo die Experten sitzen. Und da ist ja der Mann von Ina Müller dabei. Gibt es dann so einen Querpass?
Ja, mal gucken. Das weiß ich noch nicht genau. Aber wir können das ja alles noch planen bis Freitag. Aber das werde ich auf jeden Fall mal in den Ring werfen. Aber stimmt, du warst ja jetzt in Köln, wenn ich da Ort, ne? Und hast da auch schon mal reingeschnuppert in das, was aus dem Studio kommen wird aus Köln.
Große Probe. Und ich bin sehr gespannt. Sieht alles super aus. Also das Studio habe ich schon gesehen. Eures natürlich nicht. Du hast einen neuen Mann an deiner Seite. Aus Didi wird Mickey.
Ja, genau. Gestern haben wir uns das erste Mal getroffen, also am Montag, und haben uns auch mal mit der ganzen Redaktion, dem ganzen Team zusammengesetzt. Da war das Studio jetzt noch nicht fertig aufgebaut, die waren noch eifrig dabei und das war total nett. Ich freue mich total auf die Zusammenarbeit mit ihm. Der ist ja wahnsinnig schlagfertig, wahnsinnig intelligent und ich finde es auch mal wieder schön, eine Doppelmoderation zu haben. Ich bin ja quasi so eingestiegen ins Sportfernsehen mit Uli Potowski damals. Das ist aber mittlerweile auch schon 10,5 Jahre her. Und zwischendurch hatte ich das auch noch mal mit Jannik Erkenbrecher dann am Samstagnachmittag in der Bundesliga. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und jetzt ist es wieder soweit. Und ich finde das schön. Ich finde das schön, wenn man gemeinsam vor der Kamera steht und durch so eine Sendung führt. Da kann ganz viel Schönes entstehen. Und da bin ich sehr gespannt drauf und habe ein sehr gutes Gefühl.
Ist bei dir wie mit den Bundestrainern. Der Cleansi, der Yogi, der Hansi, bei dir war bei dir,
der Didi und jetzt der Mickey.
Der Uli, der Didi und jetzt der Mickey. Aber wir müssen bei Mickey.
Zieht sich
noch,
durch.
Ja,
Christian, das wird mit uns beiden nichts. Das kann ich dir an der Stelle dann schon sagen. Ja. Christian, das
passt nicht. Nee, nein, passt und Chrissy mag ich nicht. lass uns über Mickey Beisenherz noch, weil den Nachnamen haben wir jetzt noch gar nicht. Nicht, dass wir, du weißt, kennst das, dass ich immer sage, Mensch, lass uns nicht zu viel voraussetzen. Mickey Beisenherz. Also ich habe am Freitag im Ableger bei Books and Sports Ben Redelings, da habe ich so gesagt, das ist so der Kolumnist des Sports, auch ein witziger. Also ich schlag mich bei jedem oder ich hau mir bei jedem Post von Mickey Beisenherz lachend auf die Schenkel oder die Kolumne. Wie ist er als Typ?
Ich würde sagen, genauso humorvoll. sich genauso wie du. Wenn ich mir seine Posts durchlese, dann sind die einfach auch sprachlich super. Diesen Wortwitz, den er hat, das ist schon genial. Und den hat er auch, wenn du dann mit ihm am Tisch sitzt und wir sind jetzt mal 2, 3 Sendungen durchgegangen. Und da merkst du einfach, was der da reinwirft. Das ist schon toll. Und, ich kann sagen, er ist persönlich, aber es heißt nicht viel anders als auf den Social Media Kanälen. Natürlich ist er anders, klar. Aber sehr angenehm einfach. Sehr angenehm in der Zusammenarbeit und im Austausch. Und mein erster Eindruck, super Kollege.
Jetzt haut der natürlich einen nach dem anderen raus. Gibt der dir auch mal so einen Gag ab oder musst du die alle selber?
Mal gucken. Also wir werden uns dann am Freitag wieder zusammensetzen und da dann wirklich nochmal ins Detail gehen. Und vielleicht kann ich mir dann den ein oder anderen Witz-Gag von ihm klauen. Nein, also ich bin ja immer ein großer Verfechter von authentisch sein. Ja, und er ist ein ganz anderer Typ, als ich es bin. Und ich finde, diesen Mix macht es ja dann auch immer aus. Ja, deswegen werde ich mich jetzt nicht verbiegen und irgendwie einen Gag nach dem anderen raushauen, wenn mir da spontan was einfällt in der Vorbereitung oder auch in der Sendung, dann gerne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da bemühen will und unbedingt mithalten möchte, weil dafür, wie gesagt, sind wir einfach zwei unterschiedliche Charaktere und da würde ich jetzt irgendwie nicht, würde ich jetzt nicht drauf ansetzen, irgendwie wer anders zu sein, als ich bin.
Du weißt auch, mit wem du dann Ärger kriegen würdest, oder?
Ja, mit dir, genau. Das ist richtig.
Weil da haben wir immer sehr viel Wert drauf gelegt. Esther und ich durften jetzt tatsächlich die vergangenen 10 Jahre zusammenarbeiten und ich freue mich auch deshalb ein Loch im Bauch, dass du dann jetzt bei der ARD, ich finde, das ist ein Riesenschritt. Macht das so ein bisschen, wenn man dann hört, boah, ARD, da fallen einem ja, also nehmen wir Tagesschau so als Aushängeschild, Sportschau, macht das auch so ein bisschen Bange oder Respekt oder? Mhm.
Ja, ich habe Respekt vor der Aufgabe, definitiv. Und klar, man liest dann die ganzen Namen, die dort schon moderiert haben und denkt sich so, oh, okay. Und dann komme ich irgendwann, mein Name taucht da dann jetzt auch auf. Das ist eine Institution im Sportfernsehen. Und man ist sich natürlich auch der Bühne bewusst, auf der man dann stehen wird. Ich erwische mich in Momenten, wo es mich nervös macht. Ich versuche die aber ganz schnell beiseite zu schieben, weil es mir am Ende nicht hilft. Ja? Und es ist ja auch nicht so, dass ich ganz neu bin. Ich habe ja meine Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt. Und ich habe viel Live-Fernsehen gemacht. Also auch für mich ist das nichts Neues. Und insofern vertraue ich da auch einfach auf meine Erfahrung und auf das, was ich kann. Und natürlich, wie gesagt, wird es aber sicherlich auch nochmal ein anderes Echo geben, ja, weil da gucken ein paar Millionen Zuschauer und die werden mich teilweise super finden, teilweise auch nicht so super, ja. Also das ist nun mal ein sehr transparenter Job, den man hat und man muss mit Kritik rechnen, teilweise sachlicher, teilweise sehr unsachlicher Kritik, aber darauf bin ich vorbereitet, sofern man da vorbereitet drauf sein kann, drauf vorbereitet sein kann. So ist es richtig. Und da habe ich natürlich Respekt vor. Ja, und ansonsten habe ich ja schon gesagt, freue ich mich aber einfach, diese Chance zu bekommen und sie dann jetzt auch mal in die Tat umzusetzen. Ja, weil jetzt habe ich so viele Wochen auch nur drüber geredet. Mensch, jetzt fängst du ja an und so. Und jetzt ist es dann aber auch mal so weit, dass ich dann tatsächlich auch endlich mal anfange, für die ARD zu arbeiten. Das ist schon super.
Gibt es einen Begrüßungssatz? Hast du dir schon einen zurechtgelegt?
Eigentlich bin ich ja jetzt auch nicht so der Typ, der sich dann da hinstellt und sagt, so, da bin ich. Eigentlich habe ich mir da noch nichts Spezielles überlegt, aber es wird jetzt nichts Großspuriges oder so sein. Wahrscheinlich einfach nur herzlich willkommen zum EM-Sportler-Club. Vielleicht noch ein bisschen schöner formuliert. Aber nein, da habe ich mir jetzt nichts, also wie gesagt, es sind auch noch 3 Tage, aber ich habe mir bislang noch nichts Besonderes überlegt oder habe das Gefühl, es müsste irgendwas Besonderes sein.
Nein, das allein dieses Event ist ja schon besonders und so langsam, also ich weiß nicht, wie es euch geht oder auch wie es dir jetzt geht. Bisher war die Europameisterschaft immer, also ich war immer schon einer, der sich immer erst kurz vorher damit auseinandergesetzt hat, aber die war bis jetzt so weit weg, so langsam aber sicher, ne? So langsam aber sicher kommt das Gefühl, dass man vielleicht jetzt auch durch die U21 und dann durch dieses 7-1
gegen… Das war ein guter Warmmacher.
Ja, finde ich auch. Also so langsam, aber sicher. Und wenn du dann hörst, dass noch Publikum im Stadion ist, dann wächst jetzt doch so ein bisschen die Vorfreude, ne?
Ja, total. Also man merkt es ja auch atmosphärisch hier in München. Ich bin gerade in München. Da merkt man ehrlicherweise auch noch nicht viel davon, dass jetzt ja übrigens auch schon am Freitag eine Europameisterschaft eben auch mit Spielen hier in München startet, ja. Ich finde, das ist noch nicht so richtig da, dieses EM-Feeling, aber es kommt, wie du sagst. Also das rückt immer näher und ich bin mir auch sicher, dass mit Start dann alle im EM-Fieber sein werden. Und es ist auch ein Gefühl, was ich echt vermisst habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, dadurch, dass ja nun mal letztes Jahr ausgefallen ist. Und ich habe diese Atmosphäre immer so geliebt, ja, dieses Gefühl, wenn Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Länderspiele stattfinden. Und es geht um den Titel und darauf freue ich mich jetzt auch, auf dieses Feeling, was man dann einfach hat, dass man sich, und das geht ja mittlerweile auch wieder in einem etwas größeren Rahmen, gemeinsam trifft, gemeinsam Spiele schaut. Es ist, finde ich, einfach eine ganz besondere Zeit.
Ja, irgendwo, ich muss auch mal so, also das Deutschland-Trikot, das hängt hier sowieso immer auf so eine Holzpuppe, die ich da habe. Aber so jetzt, ich muss die Schminkstifte noch suchen und die Dinger für den Spiegel. Machst
du sowas?
Die Fahnen
langsam wieder
aus dem Keller holen. Machst du sowas? Also nicht jetzt
Deutschland-Trikot habe ich immer getragen bei den Spielen. Das auf jeden Fall. Ich habe 3 oder 4 Deutschland-Trikots werde die jetzt aber auch langsam mal wieder rausholen, weil die sind auch noch irgendwo in einem meiner Schubladen verstaut. Und dadurch, dass ich jetzt so viel mit Vorbereitung zu tun hatte, sonst war ich ja auch immer nur Fan und habe nicht gearbeitet, sondern habe das wirklich nur als Fan beobachtet und mitbekommen und begleitet in den letzten Jahren oder überhaupt Zeit meines Lebens. Und jetzt arbeite ich aber das erste Mal, wie gesagt, auch während der WM. Und insofern muss ich mich tatsächlich nochmal hier ausstatten, beziehungsweise meine ganzen Utensilien zusammenkramen.
Was unterscheidet denn jetzt diese Vorbereitung auf eine Europameisterschaft, auf eine Bundesliga? Gesehen davon, dass das jetzt neu ist, aber nimm mal auch die User mit, die sich das vielleicht jetzt auch gar nicht so richtig vorstellen können, dass ja sicherlich komplett erstmal noch wieder ein Berg voller Sonderhefte und was weiß ich, was alles ist.
Ja, also man hat ja immer auch seine Arbeitsmappen, die man ja auch in der Bundesliga bekommt, zu den einzelnen Vereinen, zu den aktuellen Situationen mit Statistiken und so weiter. Die gibt es jetzt natürlich auch für die Europameisterschaft und das ist natürlich auch alles etwas umfangreicher, sage ich mal. Aber so grundsätzlich vom Prozedere her ändert sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr, außer dass ich mich jetzt auch mit vielen Namen beschäftige, mit denen ich mich vorher, weil sie teilweise einfach auch nicht in der Bundesliga spielen, gar nicht so sehr beschäftigt habe. Also da gibt es schon noch die ein oder anderen Namen, mit denen man sich dann intensiver auseinandersetzt, obwohl man sich vorher gar nicht mit denen auseinandergesetzt haben, weil sie keine große Rolle gespielt haben. Ja, das ist natürlich auch klar, wobei das jetzt die deutschen Spiele nicht so sehr betrifft, ja. Aber beispielsweise, wenn ich mir jetzt auch für Freitag die türkische Nationalmannschaft anschaue, da stehen natürlich auch viele Namen, die du so gar nicht so wirklich auf dem Zettel hast, weil sie teilweise auch eben in der türkischen Liga spielen, mit der wir ja nun wirklich wenig zu tun haben. Und genau, da kommen dann quasi die neuen Aufgaben und die neuen Informationen, in die man sich reinarbeitet. Aber ansonsten ist es nicht viel anders.
Wenn wir jetzt bei den Namen bleiben, da sind wir Deutschen ja auch ein bisschen anders. Also ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt an den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen oder Zuschauern und Zuhörern liegt. Aber wir Sportreporter versuchen ja immer im Deutschen dann krampfhaft diesen Namen dann richtig auszusprechen. Yeah. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Engländer hören oder die Franzosen, die interessiert das überhaupt nicht. Und wir sagen ja auch, komm, wir fahren nach Paris und wir fahren nicht nach Paris. Also das ist manchmal so ein Ding, wo ich auch immer denke, warum sind wir da päpstlicher als jetzt der Papst?
Vor allen Dingen führt es ja auch ganz oft zu Verwirrung, ja. Dann denkt man, das ist die richtige Aussprache. Man fragt beim Verein nach und dann heißt es aber vom Spieler, nee, eigentlich möchte ich so ausgesprochen werden und so ist es eigentlich richtig. Und irgendwann hört man 30.000 unterschiedliche Aussprachen der Namen. Grundsätzlich finde ich, ist es schon vollkommen in Ordnung, den Namen richtig aussprechen zu wollen, ja. Und das hat ja dann auch was mit dem nötigen Respekt zu tun. Und päpstlicher als der Papst, das finde ich schon vollkommen in Ordnung. Allerdings, wie gesagt, führt es dann auch oftmals dazu, dass es dann geführt, 10 unterschiedliche Aussprachen eines Namens gibt und keiner weiß dann mehr so richtig, welcher ist denn jetzt richtig und welcher nicht oder welche Aussprache ist richtig und welche nicht.
Es gibt ja auch Spieler, denen ist es egal. Also frag mal nach bei Pavel Kadarzabek. Dem ist es wirklich, der sagt, du kannst auch Kadarzabek sagen, du kannst es gut sagen, mir ist es egal.
Ja.
Am besten sagt man dann einfach nur Pavel. Die Euro, wer, natürlich muss die Frage ja kommen, wer sind die großen Favoriten?
Also ich glaube, wie viele, bleibe auch ich natürlich immer bei den Franzosen hängen. Ja. Das sind für mich die absoluten Favoriten. Wenn man sich diesen Kader anschaut, ja, der den Weltmeistertitel geholt hat, mit vielen jungen Spielern, die jetzt nochmal gereift sind, die nochmal mehr Erfahrung gesammelt haben. Benzema, der zurückkehrt in die französische Nationalmannschaft, das sind einfach Namen und das ist ein Kader, der sowas von stark ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Deutschen, wie sie sich gegen die Franzosen schlagen werden überhaupt in der Gruppe. Die Deutschen, das ist eine Turniermannschaft, ja, und ich traue denen auch vieles zu und würde auch den Titel nicht ausschließen. Aber ich glaube, da geht es mir wie vielen anderen, so richtig weiß man nicht, was man von der deutschen Nationalmannschaft erwarten kann. Jetzt gab es natürlich gestern diesen wahnsinnig hohen Sieg gegen Lettland. Ist der so aussagekräftig? Vermutlich nicht. Dann gab es dieses Remis gegen Dänemark davor. Also es ist irgendwie ein Up and Down. Aber grundsätzlich, wie gesagt, haben wir eine immens hohe Qualität in der deutschen Nationalmannschaft. Und bis auf die WM 2018 ist es bei Turnieren unter Joachim Löw ja auch wirklich immer sehr gut gelaufen. Insofern hoffe ich da wirklich auf einen tollen Sommer für uns, deutsche Fans. Und aber die Franzosen sind für mich absoluter Favorit auf den Titel bei der Europameisterschaft.
Was ja schön ist, wenn man dann schön öffentlich-rechtlichen Sender arbeitet, dir kann es ja im Grunde genommen egal sein, wer dann da ins Finale kommt oder ins Halbfinale kommt. Wenn wir daran denken, wenn wir bei einem Privatsender arbeiten oder so, da hängt ja dann doch viel, viel mehr hinten dran am Weiterkommen der Deutschen. Ist das irgendwo im Hinterkopf oder habe ich dich jetzt da auf eine komplett absurde Idee gebracht?
Das ist mir, jetzt muss ich die Frage nur richtig verstehen, ob es mir egal ist, ob die deutsche Nationalmannschaft.
Nee. Ob es, also jobmäßig macht es ja in dem Fall jetzt keine Bedeutung, ob die jetzt ausscheiden oder nicht, ob du jetzt bei der ARD eine Million mehr Quote hast oder weniger, ist dann wurscht. Aber wenn wir jetzt an Privatsender denken, ob das jetzt egal welcher das ist oder ein Pay-TV-Sender, da hängt ja dann doch ein bisschen, wenn wir jetzt an Magenta denken, was die für einen riesen Aufwand betreiben, als wenn die deutsche Mannschaft da raus ist, dann wird das letztlich viel, viel weniger Leute interessieren. Also gerade da.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich persönlich hoffe natürlich trotzdem, dass die Deutschen sehr weit kommen. Und trotzdem denke ich, ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Sicherlich, klar, für Magenta Sport ist das nochmal eine andere Nummer, ob die Deutschen weit kommen oder eben nicht. Für die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht gar nicht so sehr. Ja.
Also, das war jetzt aber, Achtung, pass auf, das war jetzt die Überleitung zur ersten kleinen Aufgabe, die Gäste bei Media and Sports zu erledigen haben. 3 wiederkehrende Dinge. Ist wirklich nichts Schwieriges. Du musst ja auch weder was zeichnen, das kann eh keiner sehen im Podcast. Zu Medien und Sport gehört natürlich die Werbung. So, jetzt in der ARD hast du da auch ein bisschen weniger, aber du bist es ja gewohnt, auch bei Sky Werbung anzusagen. Du sollst jetzt keine Werbung ansagen. Ich möchte einfach nur von den Gästen immer wissen, Mensch, wenn du jetzt Werbung hörst, welcher Werbespot kommt dir spontan in den Kopf oder an welche Werbung denkst du?
Ja, das ist mal eine gute Frage. Du merkst spontan, denke ich, muss ich wirklich erstmal nachdenken, welche Werbung gibt es denn so?
Mir fallen dann natürlich prompt die aus der Kindheit ein, weil sonst bei der Werbung schalte ich heutzutage.
Ich musste gerade ehrlich gesagt automatisch an Kinderschokolade denken.
Ja, das ist doch mal ein klares Wort.
Ich liebe allerdings auch Kinderschokolade. Aber es ist tatsächlich so, dass ich bei Werbung erstens immer an dieses Gesicht auf der Kinderschokolade und auch an die Werbung. Gab es überhaupt diese Werbung im Bewegtbild? Ich meine schon. Aber das ist gerade das erste Kinderschokolade, was ich im Kopf hatte. Ja.
Media and Sports geht immer dienstags ab dieser Woche um 17.15 Uhr online. 17.15 Uhr, ihr fragt euch vielleicht, warum. Für mich ist das so eine Art Symbolzeit für den Abpfiff. Oftmals beginnt halt die Arbeit der Gäste dann hier. Zum Beispiel eben auch bei Esther Sedlacek, denn das gehört ja auch jahrelang zu deinem Job, Field-Reporterin bei Sky und als Moderatorin von Alle Spiele, Alle Tore. Lass uns über die großen Unterschiede mal sprechen. Field Reporterin und Moderatorin.
Was die großen Unterschiede sind, du bist natürlich als Field Reporterin ganz nah dran. Und das ist natürlich im Studio nicht ganz so sehr der Fall. Und als Field Reporterin brauchst du natürlich auch wahnsinnig viel Empathie. Du willst die richtigen Fragen stellen. Und das ist, wie du weißt, gar nicht so einfach. Da denkt man sich als Außenstehender oft, Mensch, dann schreibt sie sich da drei Fragen auf und dann hat sich die Sache. Ich weiß auch noch, wie du mir am Anfang ganz oft immer gesagt hast, das Schwierigste bei den Field-Interviews ist das Zuhören. Und das ist es tatsächlich auch, wirklich seinem Gegenüber zu folgen und darauf einzugehen und und das ist natürlich so der große Unterschied. Du bist ganz nah dran, du bist mit den Spielern direkt im Austausch und im Studio hast du halt diese gewisse Distanz, allein schon die räumliche und gehst viel mehr auf Statistiken ein und beschäftigst dich mit dem Großen und Ganzen. Du beschäftigst dich ja auch nicht nur mit zwei Vereinen, sondern beispielsweise an einem typischen Samstagnachmittag mit fünf Spielen, heißt 10 Mannschaften. Und die Vorbereitung ist natürlich auch eine ganz andere, die ist auch wesentlich ausführlicher als jetzt beispielsweise auf wie gesagt, ein Spiel am Samstagnachmittag. Aber ich habe beides geliebt und ich hätte beides nicht missen wollen.
Und wirst du denn beides jetzt bei der ARD auch weitermachen oder heißt es Studio Sportschau? Egal, ob jetzt bei Live-Spielen vor Ort oder direkt.
Also es wird
Sendung.
Vorwiegend für mich im Studio sein und hoffentlich dann bald aber auch mal wieder vor Ort. Ja, das kann natürlich bei Pokalspielen oder dann irgendwann auch bei Länderspielen der Fall sein, dass man doch wieder auch ins Stadion zurückgeht. Ja, also wie gesagt, jetzt gerade bei Pokalspielen, aber das wird man dann sehen, was die Zukunft so bringt.
Wir haben vorhin schon im ersten Block kurz Sky angedeutet. Erzähl uns einfach nochmal, wie es bei Sky losging. Der Weg war ja ein etwas anderer.
Ja, ich bin jetzt nicht den klassischen Weg gegangen. Ich habe kein Sportstudium absolviert, ich habe kein Volontariat absolviert, sondern ich bin ein klassischer Quereinsteiger mit einer großen Leidenschaft für den Fußball. Und es gab vor, ja mittlerweile sind das nun auch schon 11 Jahre fast, würde ich sagen, ein Casting, zu dem aufgerufen wurde. Da habe ich meine Chance gewittert, habe mir gedacht, nimmst du da doch einfach mal teil, ohne Erfahrung, vor der Kamera und aber auch immer schon mit einer gewissen Affinität dafür. Hab also ein Demotape zu Sky geschickt. Ich weiß nicht, ob sie es zerstört haben oder ob es in irgendeinem Archiv noch liegt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es nie wieder sehen will. Wobei doch eigentlich würde ich es mir ganz gerne jetzt nochmal anschauen und gucken, was ich da eigentlich wie vor allen Dingen ich präsentiert habe. Offensichtlich hat es aber gereicht. Ich wurde dann zu einem Casting nach München ins Studio eingeladen, was mich natürlich per se erstmal überfordert hat. Dann sitzt du da irgendwie im Studio, super viele Leute springen um dich rum, Lichter, Maske, alles. Also wie gesagt, alles Dinge, mit denen ich vorher noch nie Erfahrung hatte. Und dann ging es mir für mich von da aus in die nächste finale Runde. Da habe ich dann mein allererstes Interview geführt mit Nils Petersen, damals noch bei Energie Cottbus. Witzigerweise habe ich den jetzt im Urlaub auf Mallorca getroffen. zufällig und musste mich dann sofort daran erinnern, dass er wirklich mein erster Gesprächsgast war, ja. Und ja, und dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen: Mensch, herzlichen Glückwunsch, du bekommst einen Vertrag bei Sky. Und das war natürlich total unwirklich. Und dann wurde ich, ja, was heißt mehr oder minder, ich wurde ins kalte Wasser geworfen und wurde an die Seite von Uli Potowski gestellt. Wir haben dann mehrere Jahre zusammen mein Stadion moderiert und ich bin, das sage ich auch immer wieder, sehr, sehr dankbar, dass ich ihn für den Einstieg in diese Branche an meiner Seite hatte. Einen so erfahrenen Menschen, einen solchen, das ist einfach ein Fußball-Eimernach. Und der ist ganz besonders als Mensch, ja, und gibt einem ganz viele wertvolle oder hat mir ganz viele wertvolle Tipps gegeben. Einer der wichtigsten war: sei authentisch, sei du selbst und bleib bei dir, egal was passiert. Und darum habe ich mich sehr bemüht und ich glaube auch, dass es mir sehr gut gelungen ist. Und das ist auch immer ein Tipp, den ich anderen mitgebe, die einen ähnlichen Weg gehen wollen. Und ich immer sage: Wenn ihr vor der Kamera steht, was präsentiert, versucht euch nicht zu verstellen, sondern seid einfach ihr selbst, weil das ist ja auch das Schönste, wenn du sagen kannst: Ich mache meinen Beruf gern. Ja, ich stehe da gern. Ich muss mich nicht anstrengen, weil ich jemand bin oder sein will, der ich eigentlich gar nicht bin. Ich stehe vor der Kamera und ich bin nicht selbst. Klar ist man auch mal angespannt und nervös. Und natürlich, das gehört alles dazu, aber diese Authentizität, die finde ich schon wahnsinnig wichtig. Und von da aus ging es für mich Schritt für Schritt weiter. Dann kam der erste Field-Einsatz in der zweiten Liga, das war damals Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Dann ging es irgendwann in der Bundesliga weiter, mein erster Field-Einsatz war da beim FC Augsburg. Dann habe ich meine ersten Zweitligaspiele moderiert im Stadion bei 1860 München. Und dann ging es irgendwann in der Bundesliga weiter und irgendwann saß ich dann am Samstagnachmittag im Studio, ja zunächst auch noch vor Ort in den Stadien, als wir dort durch den Bundesliga-Nachmittag geführt haben, dann irgendwann aus dem Studio in Unterföhring und dann kam irgendwann die Champions League dazu und das ist der Weg quasi zusammengefasst und ich meine, du hast ihn ja auch sehr intensiv begleitet und das war eine stetige Entwicklung und da braucht man auch viel Geduld. Also ich glaube, das Wichtigste ist, nicht zu viel sofort von einem selbst erwarten zu wollen. Man muss seine Erfahrungen sammeln, man muss auch mal hinfallen und wieder aufstehen. Das gehört alles dazu, das formt einen und wie gesagt, das gibt einem ja auch viel Handwerkszeug und vor allen Dingen viel Erfahrung mit, auch mal mit unangenehmen Situationen besser umzugehen. Ja, und die passieren natürlich in 10 Jahren zuhauf. Und all das hat mich geformt und mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und darüber bin ich sehr happy.
Welche unangenehmste ist dir denn hängen geblieben?
Unangenehme Situation oder eine unangenehme Situation war natürlich auch der Anschlag auf den Bus von Borussia Dortmund am Champions League-Abend, wo sie eigentlich gegen Monaco hätten spielen sollen, wo man im Stadion steht und eigentlich überhaupt nicht weiß, was da passiert und tröpfchenweise die Informationen bekommt und man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt am besten mit dieser Situation umgeht, weil man weiß ja auch nicht, was es den Spielern passiert und wie groß und wie schlimm ist das Ausmaß, wie geht's den Spielern und so weiter. Das war ja ein ganz, ganz sensibles Thema damals und du bist so weit weg von dem Ort des Geschehens und man hört nur Anschlag. Das ist keine angenehme Situation für einen Reporter, ja, und natürlich hast du trotzdem die Pflicht, dem Zuschauer mitzugeben, was passiert hier gerade, ja. Das sind zum Beispiel unangenehme Situationen. Unangenehme Situationen, man hat natürlich auch manchmal Diskussionen, nicht on air, aber wenn die Kamera dann aus ist, mit den Trainern, weil denen vielleicht eine Frage nicht gepasst hat oder irgendwas anderes. Also da gibt es so viel. Oder man selbst hat einfach ein blödes Gefühl, wenn man aus einem Interview geht und sich denkt, ach, das war jetzt aber eigentlich echt eine blöde Frage. Ja, natürlich stellt man nicht nur gute Fragen. Man stellt natürlich, es ist part of the deal, ja, Teil dieses Jobs, man stellt auch mal blöde Fragen, über die man sich im Nachhinein ärgert. Und auch mit solchen Situationen und mit solchen Gefühlen muss man dann im Nachhinein irgendwie umgehen, dass man sich daran jetzt nicht allzu sehr abarbeitet, sondern auch einfach sagt, okay, daraus gelernt, in der Situation hätte ich es vielleicht eher so angehen sollen und Haken hinter, die nächste Möglichkeit wird kommen. Das würde ich jetzt mal als die unangenehmen Situationen beschreiben.
Letztlich reden wir dann ja immer nur über Fußball und ich behaupte ja auch immer, es gibt keine blöden Fragen. Blöde Fragen sind nur die, die nicht gestellt werden. Also, ja. Und manchmal stellt man sicherlich auch mal die falsche Frage und dann gibt's aber auch genauso auch mal gern die falsche Antwort. Dann lass uns mal auf die angenehmsten Erinnerungen zurückkommen.
Ach, die angenehmsten Erinnerungen sind auch immer so diese Premierenauftritte für mich. Das erste Mal als Field in der zweiten Liga, dann in der Bundesliga, in der Champions League, als Leverkusen gegen Monaco gespielt hat. Dann stehe ich da am Spielfeldrand, höre die Hymne und denke mir, wow, hier stehst du jetzt. Und darfst gleich die Interviews nach den Spielen eines Champions League-Spiels führen. Das ist natürlich groß. Und das sind natürlich aber auch so Spiele, einzelne Spiele, an die man sich erinnert. Ich habe da komischerweise immer das Pokalspiel zwischen Greuther Fürth und Borussia Dortmund, das müsste jetzt auch schon 9 Jahre her sein, ich weiß es nicht. Da war es kurz davor, dass dieses Spiel in die Verlängerung ging. Und Mike Büskens hat damals noch den Torwart ausgewechselt, weil der zweite Torwart der bessere Elfmeterkiller war. Und dann hat aber Ilkay Gündoğan als ehemaliger Nürnberger für den BVB dann noch den Siegtreffer erzielt, kurz vor Abpfiff, also kurz bevor es dann quasi ins Elfmeterschießen gegangen wäre. Und das sind so Momente, die ich im Kopf habe. Oder aber auch, das war 2012, Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München in der Rückrunde. Da ging es dann auch darum, wer dieses Spiel gewinnt, ist dann quasi Meister. Also das war schon mehr oder weniger eine Vorentscheidung. Und dann gab es diesen Disput zwischen Arjen Robben und Neven Subotic und so weiter. Und das sind alles so Momente, die ich im Kopf habe. Und das sind die schönen Dinge und man ist Teil davon. Ja, mein erstes Champions League-Finale, es war 2015, das ich live im Stadion erlebt habe, zwar nicht als Field-Interviewer, aber als Gast. Das sind für mich sehr, sehr schöne Momente. Oder als ich Zinedine Zidane interviewt habe für Skype, für mich einer der größten und wirklich auch früher so mein Idol gewesen, für mich der beste Spieler und so weiter, den hatte ich dann 2015 mal im Interview, da war ich wahnsinnig nervös, ja, und dachte mir dann, wow, den hast du jetzt getroffen. Oder auch die Zusammenarbeit mit Franz Beckenbauer, ja, ein so unfassbar netter Mensch, auch einfach die ganzen Menschen, die man bei dieser Arbeit kennenlernt, ja, und das ist schon toll, das sind tolle Momente und das sind tolle Erfahrungen.
Dass du die einzelnen Spiele noch so im Kopf hast. Ja, aber das finde ich auch so, diese Begegnungen mit Menschen und die wir alle kennenlernen dürfen, das finde ich wirklich auch herausragend. Die Sportschau kommt aus Köln. Vielleicht solltest du dich jetzt kurz daran erinnern, die Sportschau kommt aus Köln. Mensch, und ich war doch mal bei einem Spiel, das ist mir natürlich auch in Erinnerung geblieben, als der FC montags aufgestiegen ist.
Ja, Mensch, das stimmt. Ja.
Musst jetzt noch einmal kurz hier, wenn du in Köln ankommst, willst du ja das, nicht, ne?
Genau. Nein, daran kann ich mich natürlich auch erinnern. Wir haben ja wirklich, ich und meine Kolleginnen, da waren wir ja mit Ruth Hofmann, Laura von Torra, Christina Rann und Christina Graf, wirklich immer so eine Girls Group, sage ich jetzt mal, die da unterwegs war. Und da haben wir auch echt viele tolle Montage gehabt, viele tolle Aufstiege mitbekommen, unter anderem auch den des ersten FC Köln, wo ich allerdings ohne Bierdusche geblieben bin, da war ich ganz froh drum. Und ja, absolut, also auch da gab es viele schöne Momente, aber wenn du mich jetzt an den oder nach denen fragst, die mir als erstes in den Sinn kommen, dann sind das tatsächlich genau diese Fußballmomente, die ich dir genannt habe, ja. Nichts gegen den ersten FC Köln,
nein,
oder?
Ich wollte das ja nur mal, wenn du jetzt regelmäßig nach Köln kommst, wollte ich das nur mal untergebracht haben. Wie oft steht die Sportschau dann auf dem Programm?
Für mich? Mhm. Wir werden das ja alle drei, also Alexander Bommes, Jesse Wellmer und ich, werden das ja alle drei im Wechsel machen. Insofern werde ich schon ein paar Mal in Köln aufschlagen. Da freue ich mich drauf.
Jetzt gibt es zwei Frauen in der Sportschau und ein Mann. Ist das auch so ein Zeichen der Zeit, dass sich einiges gewandelt hat? Ich meine, das ging ja tatsächlich los, ging es mit Monika Lierhaus, die war aber letztlich immer noch irgendwo Exotin. Aber jetzt, wenn wir dich sehen, siehst du dich so auch in dieser Vorreiterinnenrolle, dass du noch mehr Möglichkeiten für viele Frauen geschafft hast und dass du jetzt eine von mehreren ja mittlerweile bist. Du warst ja damals auch noch ja eine Einzelgängerin, aber es gab nicht so viele wie jetzt.
Erstmal ist es schön, dass diese Entwicklung genauso stattfindet. Und ich finde sie absolut zeitgemäß und ich finde sie auch absolut richtig. Ob ich mich jetzt selber als Vorreiterin bezeichnen würde, das fällt mir irgendwie schwer, weil es mir grundsätzlich schwer fällt, meine Rolle zu beschreiben. Aber ich muss schon auch sagen, dass diese ganzen Frauen, die du genannt hast, Monika Lierhaus oder auch eine Jessica Libberts, die ja nun auch Ewigkeiten bei Sky war, auch noch sich in einer Zeit behaupten musste, wo es vielleicht sogar noch schwieriger war als zu dem Zeitpunkt vor 10 Jahren, als ich in dieses Geschäft eingestiegen bin. Ja, also da haben viele Frauen, auch wenn es in Summe vielleicht gar nicht so viele waren, aber doch schon einige auch noch mal viel Arbeit geleistet, um beispielsweise auch einer angehenden Sportjournalistin, Sportmoderatorin wie mir diesen Weg zu ebnen. Was ich jetzt in den letzten 10 Jahren für andere erreicht habe, wie gesagt, das will ich gar nicht irgendwie selber formulieren oder einschätzen, das überlasse ich gerne anderen, aber ich freue mich einfach, dass ich Teil dieser Entwicklung sein kann, ja, und Teil dieser Entwicklung bin. Und jetzt beispielsweise, wie gesagt, mit Jessi Wellmer eben in einem Dreierteam an weiblichen Moderatorinnen eben die Überzahl darstelle. Das finde ich super, das ist ein schönes Gefühl und ja. Wie du gesagt hast, und auch ich meine, das ist sehr zeitgemäß.
Dann übernehme ich den Part mal. Also ich arbeite ja nun auch als Coach und habe dann auch ganz viele Jüngere, also meine ich jetzt gar nicht böse uns beiden gegenüber, Jüngere. Und wenn ich die ganzen jungen Frauen, die da auch kommen und du fragst sie, da gibt's dann das Vorbild, heißt dann jetzt immer, ja, so wie Esther, so möchte ich sein.
Ja, das ist manchmal noch ein bisschen unwirklich. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet. Das hattest du mir ja auch schon mal gesagt. Und das ist natürlich ein Riesenkompliment. Und ich selbst empfinde mich ja selber immer noch in so einer stetigen Entwicklung. Ja, also längst noch nicht am Ende meines Weges. Und bin ja selber noch jemand, der wahnsinnig viel dazulernt und auch dazulernen will und mich ja selber noch weiterentwickeln möchte. Und wenn man dann, wie von dir hört, Mensch, aber du giltst für viele wirklich als Vorbild, dann ist das manchmal noch so absurd. Aber ich nehme diese Rolle auch gerne an und ich bin es auch gerne. Und ich bin auch immer allen Fragenden offen, wenn sie Tipps von mir haben wollen, weil ich meine Erfahrung auch sehr gerne teile und das auch schön finde, wenn man anderen jungen Sportmoderatorinnen oder Journalistinnen da einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, weil es auch in den letzten 10 Jahren insbesondere als Frau nicht immer leicht war, selbstverständlich. Also was heißt selbstverständlich, aber es ist halt immer noch eine Männerdomäne und klar muss man sich da an der einen oder anderen Stelle als Frau auch einfach behaupten.
Männerdomäne impliziert jetzt auch die Thematik MeToo oder einfach nur Männer?
Ja, aber das geht dann tatsächlich eher über diese Social-Media-Kanäle. Ja, also da kriegt man dann auch viele Nachrichten. Also gar nicht mal so viele, muss ich sagen. Aber ich finde, eine ist eigentlich schon zu viel. Ja, wo dann irgendwelche Texte kommen, die man nicht lesen will oder auch Bilder, die man nicht sehen möchte oder Kommentare, wo man dann auch wirklich nur aufs Äußere reduziert wird. Das ist mir jetzt in der Liga mit Verantwortlichen oder Spielern in der Form nicht passiert. Da empfand ich das immer als sehr respektvolles Miteinander. Ja, aber auf Social-Media-Kanälen, ich kann mich daran erinnern, als ich mein Kind bekommen habe, hieß es von einem, ja, jetzt kannst du endlich wieder an ein Herz. Da denkt man sich natürlich, boah, ist das schwach. Und das in einer Zeit wie heute, wo man eigentlich auch denken könnte, dass die Gesellschaft ein Stück weiter ist.
Guck mal, die nächste Aufgabe ist der Cliffhanger zum Dranbleiben. Die Überleitung oder beziehungsweise die Vorlage hast du dir quasi schon selber gegeben. Also, warum sollen jetzt alle noch Teil 3 hören, Esther?
Weil es jetzt richtig spannend wird.
Sprenger spricht, Books and Sports gibt's ja auch. Da spreche ich mit den Gästen über Bücher. Hier bei Media and Sports unter anderem auch über einen Satz, den wir bei Gabriel Garcia Marquez finden. Es gibt 3 Leben. Ein öffentliches, ein privates und ein geheimes. Und Esther hat ja gerade schon gesagt, jetzt wird's ganz spannend. Also, wie gehst du mit deinem geheimen Leben um? Fangen wir erstmal damit an. Über das Öffentliche haben wir ja schon gesprochen.
Ja, also mein geheimes Leben impliziert ja irgendwie auch mein privates Leben, ja, weil ich mein Privatleben wirklich auch sehr bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalte, weil mein Mann nicht in der Öffentlichkeit steht, meine Familie per se nicht in der Öffentlichkeit steht, bis auf meinen Vater, der selbst Schauspieler ist und der in der Öffentlichkeit steht, der das also auch alles schon gewohnt ist und es ist ja auch Teil seines Jobs. Das gilt aber nicht für den Rest meiner Familie oder auch meiner engen Freunde und die wollen da auch gar nicht stattfinden. Und ich finde das auch schön, wenn man das ganz klar abgrenzt. Es gibt nicht viele Einblicke in mein Privatleben, auch was meine Tochter angeht, weil sie eh in einem Alter ist, wo sie, finde ich, auf Social Media Kanälen einfach nichts zu suchen hat. Und es ist auch schön, sein geheimes oder wie gesagt auch privates Leben zu haben, also sich sein privates Umfeld beizubehalten, wo man eben nicht Person des öffentlichen Lebens ist, sondern einfach ein ganz, ich sag jetzt mal, ein ganz normaler Mensch, der ein ganz normales Leben führt.
Weil das wird dir natürlich jetzt auch passieren, weil ich kenne das noch aus meiner Premierezeit, war das damals vor Urzeiten, im Umfeld eines Fußballstadions, da kannten dich sehr viele, aber sobald du dann ein bisschen weg warst, warst du natürlich beim Pay-TV-Sender, kannte dich keiner mehr. Du wirst natürlich jetzt eine noch größere Öffentlichkeit erreichen als vorher. Also auch der eine oder andere wird sicherlich kommen mit der Anfrage zu einer Home-Story und so weiter und so fort.
Absolut, absolut. Das ist mir auch durchaus bewusst, dass die Aufmerksamkeit natürlich jetzt eine ganz andere ist, weil das Interesse auch einfach größer sein wird. Ist jetzt irgendwie, also ich habe mir jetzt noch keinen Plan zurechtgelegt, wie ich damit umgehe, weil ich das auch für schwachsinnig halte. Ja, ich gehe da immer lieber mit der Zeit und mit den Situationen und den Entwicklungen und schaue dann, wie ich mit welchen Situationen am besten umgehe. Und wie gesagt, ich werde weiterhin mein Bestes tun, um mein Privatleben privat zu halten. Home Stories hatte ich schon ein paar Anfragen, also auch schon bevor der Wechsel zur ARD bekannt wurde, aber das kommt für mich eben nicht in Frage. Weil meine vier Wände sind meine vier Wände, da möchte ich einfach nicht jeden einladen, wie das ja auch sonst niemand tut. Ja, also da lädt man sich seine Freunde, seine Familie und die Leute, die man da haben will, ein. Aber bei so einer Home Story ist es ja schon weitaus öffentlicher, sage ich mal. Also da gucken ja dann weitaus mehr Menschen und sehen, wie du lebst und das ist nicht in meinem Interesse, das möchte ich einfach nicht. Aber da entscheidet ja auch jeder für sich anders. Manche sind da auch ganz offen und wollen das einfach und teilen das auch gerne mit. Das finde ich auch absolut in Ordnung, aber für mich war irgendwie immer schon klar, nee, ich möchte das nicht, da fühle ich mich nicht wohl bei.
Ich hoffe auch oder denke auch, dass das dann auch jeder akzeptiert. Deine Tochter, lass uns drüber sprechen, weil du eben gesagt hast, sie ist noch nicht in einem Alter für Social Media. Dann die Frage A, wie alt ist sie jetzt? Und B, wann ist sie alt genug für Social Media?
Also, um dir die erste Frage zu beantworten, sie ist 2. Um dir die zweite Frage zu beantworten, wenn es nach mir ginge, dann würde ich ja eigentlich Social Media ein Leben lang verbieten, weil ich Social Media zwar für mich auch nutze und es auch schön finde, die Leute an meinem Berufsleben teilhaben zu lassen, aber dass ich es auch teilweise sehr ungesund finde, weil oftmals Bedürfnisse geweckt werden, die sonst vielleicht gar nicht da wären, dass Neid geschürt wird, dass von vielen Menschen auch ein Leben geteilt wird, welches überhaupt nicht der Realität entspricht, also einfach falsche Eindrücke erweckt werden. Und gerade für junge Mädchen oder generell Kinder im heranwachsenden Alter kann das, finde ich, auch sehr, sehr ungesund sein. Und ich weiß aber auch, so realistisch bin ich dann, dass ich da nicht umhinkommen werde, dass sie auch irgendwann auf Social-Media-Kanälen rumtouren wird, ja. Oh, aber wann ist das richtige Alter erreicht? Also, wie gesagt, am liebsten würde ich sagen nie. Aber ich habe mir da jetzt keine Grenze gesetzt. Aber ich würde mal schon behaupten, ich versuche das mal, bis sie 10 ist, auf jeden Fall zu vermeiden. Am liebsten eigentlich so, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen ab 14. Aber das ist wahrscheinlich auch sehr illusorisch zu glauben, dass man einem Kind bis dahin Social Media vorenthalten könnte. Aber da muss ich für mich auch noch einen Weg finden. Ich habe ja eigentlich noch ein bisschen Zeit. Für mich geht es ja dann irgendwann auch um den Punkt, wann gebe ich meinem Kind eigentlich das erste Handy, allein aus Sicherheitsgründen. Das sind so Herausforderungen, die noch auf mich zukommen werden, da den richtigen Zeitpunkt abzugreifen. Eine wirklich klare Antwort habe ich da noch nicht für dich.
Ja, weil die Zeit ist ja auch, also das, ich sehe das ja selbst bei meinen Kindern, der eine ist dann 5 Jahre älter als der andere und natürlich gelten da dann schon wieder komplett andere Regeln und so weiter. Also der Große hat ja, wieso kriegt der Kleine jetzt schon ein Handy? Ja, weil die Zeit halt da auch eine komplett andere war. Das kennen wir ja nun selber. Ich dachte auch eher so, wann wirst du denn deinen Followern das erste Mal vielleicht Bilder auch zeigen?
Ach, gar nicht. Da wären wir ja wieder bei dem Thema, dass das einfach dann auch sehr privat ist und genauso wenig wie mein Mann auf meinen sozialen Plattformen stattfindet oder in der Öffentlichkeit, würde es auch mit meinem Kind der Fall sein. Das ist, es geht um mich, ja, und um meinen Job in der Öffentlichkeit. Aber mein Kind wird auf meinen Social-Media-Plattformen, so zumindest ist der Plan, nie stattfinden. Es gibt ja jetzt auch auf meiner Plattform immer mal Bilder, wo sie dann von hinten zu sehen ist oder teilweise. Weil natürlich ist das Mama-Sein auch Teil meines Lebens. Aber ich versuche das wirklich immer so zu halten, dass man von ihr eigentlich so gut wie gar nichts erkennt. Und das kommt auch höchst selten vor, dass das mal der Fall ist, dass sie zu sehen ist.
Almut Schuld, Expertin bei der ARD, bringt ihre beiden Kinder jetzt mit während ihrer Arbeit. Wo ist deine Tochter dann während, du wirst ja jetzt wohl 6 Wochen oder 5 Wochen in Berlin sein, in Hamburg sein?
Ja, ich pendel tatsächlich zwischen München, Berlin und Hamburg. Ich werde jetzt aber die erste Hälfte der Europameisterschaft zwischen Berlin und Hamburg pendeln. Da habe ich sie dann auch dabei. In Berlin werde ich da vor allen Dingen meine Zentrale haben, sage ich mal. Und da ist meine Mama dann auch vor Ort, die mich unterstützt. Und genau, also dafür ist gesorgt, dass meine Tochter dann ausreichend betreut wird. Mein Mann wird auch teilweise dann nach Hamburg beziehungsweise nach Berlin kommen. Und ja, also es ist ja wirklich tatsächlich für mich auch das erste Mal, dass ich bei so einem langen Turnier dabei bin. Und es war für mich jetzt auch organisatorisch das erste Mal so gut, wie machst du es jetzt? Weil du wirst die ganze Zeit über in Hamburg gebraucht. Und das war organisatorisch dann erstmal eine Herausforderung, das alles zu organisieren, dass es wirklich für alle passt. Aber wir haben das jetzt ganz gut hinbekommen.
Mit 2 sind sie ja auch dann immer so aus dem Gröbsten raus. Kennt sie dich schon auf dem Fernseher? Hat sie dich schon mal gesehen?
Ja, sie erkennt mich. Ich sage dann immer Mama, Mama. Genau, also das tut sie schon.
Kriegt sie denn auch mit, wenn du dich länger verabschiedest?
Ja, doch. Also sowas registriert sie jetzt schon, ne? Also wenn ich mich dann verabschiede und sage, so die Mama geht jetzt arbeiten, aber dann ist sie damit auch total fein. Und das ist aber auch, ich meine, in dem Alter ist es an dem Tag mal total easy zu sagen, Mama geht jetzt arbeiten, und an dem anderen Tag will sie aber eigentlich, dass die Mama die ganze Zeit da bleibt, ne? Aber grundsätzlich kann man ihr die Dinge schon erklären, und ich habe auch das Gefühl, dass da mittlerweile ein recht hohes Verständnis da ist und sie schon versteht, was man ihr da erklärt. Und deswegen finde ich jetzt insbesondere ab 2 fallen viele Dinge auch einfach leichter, dem Kind die ein oder andere Sache klar zu machen. Und es geht ja auch so schnell, also das ist ja Wahnsinn.
Ich frage mich natürlich dann jetzt so Sportmoderatorin, da kriegt das Kind wahrscheinlich keine Barbie, sondern eher so eine Thomas-Müller-Puppe, oder?
Also sagen wir mal so, sie ist am Ball ganz gut für ihr Alter. Mein Mann spielt mit ihr auch ganz gerne Fußball, also sofern man das schon Fußball nennen kann, aber sie hat schon immer gerne geworfen zum Beispiel. Das hat sie auch immer sehr gut gemacht oder auch mal gegen Ball getreten. Aber Puppen sind tatsächlich bei ihr gar nicht so hoch im Kurs. Momentan ist es ihr Einkaufsladen, den sie zum Geburtstag bekommen hat.
Immerhin Einkaufsladen und kein Sportgeschäft.
Nee, genau. Sie verkauft mir unfassbar gerne Brot und Mohrrüben.
Die isst du dann auch?
Naja, die sind aus Holz, deswegen kann ich
das
jetzt nicht so
genüsslich,
genüsslich reinbeißen.
Das kennen wir ja. 2 Jahre, ich darf das. 2 Jahre, da stellt sich ja dann immer so die klassische Frage, Mensch, wie viel Abstand lässt du? Weil das weiß ich ja, soll ja kein Einzelkind sein. Wie viel Abstand lässt du, gerade wenn du auch den nächsten Karriereschritt jetzt gehst?
Also grundsätzlich habe ich mir immer gesagt, Familie kommt für mich immer vor dem Beruf. Ich will, dass es meiner Familie gut geht, und dann kommt der Job. Ich will natürlich aber auch glücklich sein in meinem Beruf, und das bin ich. Und ich habe immer gesagt, auch Familienplanung hat für mich immer absolute Priorität, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass es diesen perfekten Zeitpunkt nie gibt.
Wie viel soll es denn noch werden dann direkt?
Ach, ich sage immer Learning by Doing. Ich habe ursprünglich mal gesagt, 3 kann ich mir vorstellen. Jetzt frag mich irgendwann dann nach dem 2. nochmal, ob ich mir ein 3. noch vorstellen kann. Ja, mehr als 3 definitiv nicht. Ob es dann am Ende aber auch tatsächlich 3 werden, das kann ich dir jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. Das ist ja dann leider, man hat ja nicht alles in der eigenen Hand. Ne? Also das ist ja auch immer dann eher Wunschdenken und läuft ja nicht immer alles nach Plan.
Ja, natürlich nicht. Und ganz, ganz wichtig sind dann ja auch irgendwie und irgendwo immer die Eltern. Gibt's irgendwas, was du deinem Kind jetzt auch besonders mitgeben willst, wo du sagst, das mache ich jetzt vielleicht anders als jetzt meine Mama?
Ich finde, dass meine Mutter es schon wahnsinnig gut gemacht hat. Sie war alleinerziehend, sie war ja auch berufstätig. Und was ich meiner Tochter eher auch mitgeben möchte, und das hat mir meine Mutter auch immer mitgegeben, dass man unabhängig bleibt, ja, dass man sich seine Träume erfüllt, dass man dem Ruf nachgeht, der einen ruft, also dass man seiner Passion folgt und dass man immer bei sich bleibt und sich immer treu bleibt. Das sind eigentlich die Dinge, die ich ihr gerne mitgeben würde und die ich ihr auch einfach versuche vorzuleben. Das ist, finde ich, ist ja dann auch immer das Wichtigste, ja, dass man seinem Kind einfach ein gutes Vorbild ist und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass ich einen Job machen kann, der sich für mich gar nicht so sehr nach Arbeit anfühlt und meiner Passion da gefolgt bin. Das hat natürlich auch viel mit Glück zu tun. Ja, das wünschen sich andere auch, aber es klappt nicht. Ich hatte das große Glück, dass es bei mir geklappt hat. Und das wünsche ich mir natürlich auch für meine Tochter.
Warum sollte das jetzt nicht klappen?
Was meinst du?
Bei ja, ihr mit auch? Mit deiner Tochter, ja. Dann leben wir uns in 20 Jahren zurück. Weiß nicht, ob es dann noch die Sportschau gibt und sehen dann deine Tochter in der Sportschau.
Ach Gott, ich will vor allen Dingen überhaupt nicht, dass sie den gleichen Weg geht wie ich. Ich finde es ja total spannend zu sehen, welchen Weg sie denn geht. Deswegen sage ich, sich selber treu bleiben, finde ich immer ganz, ganz wichtig.
Also da gibt's auch keine Wünsche.
Nee, überhaupt nicht. Also meine Mutter hat mich so oft hinfallen und wieder aufstehen lassen und mich ausprobieren lassen und so weiter und so fort und hat mir nie irgendwie gesagt, ich hätte gerne, dass du das machst oder das studierst oder dies, sondern hat einfach wirklich so ein enorm großes Vertrauen in mich gehabt und hat immer nur zu mir gesagt, Esther, du gehst deinen Weg und du wirst auch in den nächsten Jahren immer mal wieder scheitern, aber ich weiß, dass du da hinkommst, wo du hin möchtest. Und damit hat sie mir auch ein enormes Selbstvertrauen mitgegeben, ja. Das natürlich immer auch wieder auf die Probe gestellt wird. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, es gibt immer Situationen, die einen verunsichern. Aber grundsätzlich bin ich meinen Weg wirklich immer gegangen und habe ihn verfolgt.
Bist du jetzt da, wo du hin wolltest?
Also beruflich bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, boah, das genieße ich in den nächsten Jahren und nehme so viel mit wie möglich. Und ich wüsste auch gar nicht, was da noch mehr geht, als die Sportschau zu moderieren. Persönlich finde ich, ist es immer eine Reise, die man geht. Ich finde es immer wichtig, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich mag das, was da ist, mit all den Fehlern und all den Stärken. Und da würde ich schon sagen, dass ich da an einem guten Punkt in meinem Leben bin, dass ich mit mir selbst zufrieden bin.
Ja, weil ja jetzt bekannt geworden ist, das verstehen Sie Spaß, zum Beispiel eine Moderationsvakanz frei geworden ist.
Ach so.
Also heißt es bleiben im Sport oder auch vielleicht dann wie der Vorgänger Obtenhövel noch den Weg, den du ja zwischenzeitlich auch zu Sky-Zeiten immer mal gemacht hast, den Weg noch in die Unterhaltung.
Also ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Das ist auch immer ein Thema, was mich interessieren wird. Nur, weißt du, jetzt bin ich gerade neu angekommen und habe neue große Aufgaben vor mir, mit denen ich erstmal warm werden will und richtig ankommen möchte. Und alles, was da zusätzlich noch kommen mag, das lasse ich absolut auf mich zukommen und entscheide dann in dem Moment, ob das passt oder ob das nicht passt, ob ich das kann, ob ich das will. Aber ich sehe mich in allererster Linie als Sportmoderatorin, aber wie gesagt, immer offen für neue Herausforderungen und neue Aufgaben. Ich habe auch schon Dokumentationen gemacht. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gibt ja nicht nur diesen Sektor Unterhaltung. Ja, das ist natürlich ein wahnsinnig großer, aber es gibt ja auch daneben noch viele andere Dinge, die vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar laufen, die ich aber inhaltlich super spannend finde. Also ich lasse es, wie gesagt, echt auf mich zukommen und bin jetzt aber in allererster Linie erstmal bei der Sportschau.
Dann Viel Erfolg auch jetzt bei der Europameisterschaft und bei der Premiere. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, für den Premierengast. Und auch das ist in diesem Podcast dann etwas anders. Ich verabschiede mich jetzt und der Gast, der sagt am Ende immer noch das, was ihm auf dem Herzen liegt und was ich vielleicht nicht gefragt habe und was er dann loswerden möchte. Also danke fürs Dabeisein. Esther, danke dir nochmal und toi, toi, toi. Und jetzt das, was du noch allen mitgeben möchtest.
Vielen Dank, Christian. Ich bin sehr gespannt auf deinen Podcast. Ich werde fleißig hören in den nächsten Wochen. Und was ich uns allen wünsche, was ich dir wünsche, was ich den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche, ist einfach eine tolle Europameisterschaft mit einem super Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der ARD irgendwann sehen. Und bedanke mich bei dir.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.